Ich muss noch was nachtragen. Es war die Frage wegen dem wiederum Beschneiden. Und Kyle hat hier sehr, sehr gut das ausgeführt. Ich immer wieder, wenn ich so Stellen habe, die vor allem vom Begriffen oder wo ich ein bisschen tiefer möchte, dann greife ich gern zu Kyle und Delitzsch. Und Kyle hat hier geschrieben über das wiederum Beschneiden. Es drückt nur den Sinn aus, beschneide das Volk wiederum oder zum zweiten Male, wie es früher schon einmal beschnitten war. Beschnitten war nämlich das ganze Volk beim Auszug, wie Vers 5 klar sagt. Aber während des Zuges wurde die Beschneidung unterlassen, sodass nun nicht mehr das ganze Volk beschnitten war, die Beschneidung also wiederum den ganzen Volke erteilt werden musste, dadurch, dass man die Unbeschnittenen beschnitt. Ja, schon soweit. Eigentlich genau das, was wir auch dann gedacht haben, dass es so in diese Richtung sein wird. Wir waren in Vers 14. Wie weit waren wir? Vers 11? 10? 10. Lesen wir von Vers 10. Josua hatte dem Volk geboten und gesagt, ihr sollt kein Geschrei erheben und eure Stimme nicht hören lassen, und kein Wort soll aus eurem Munde gehen, bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sage, erhebt ein Geschrei. Dann sollt ihr ein Geschrei erheben. Und die Lade Jahwes umzog die Stadt, einmal rings um sie her. Und sie kamen in das Lager und übernachteten im Lager. Und Josua machte sich früh morgens auf, und die Priester trugen die Lade Jahwes. Und die sieben Priester, die sieben Hörner vor der Lade Jahwes hertrugen, gingen fortwährend und stießen in die Hörner, und die Gerüsteten zogen vor ihnen her, und die Nachhut ging hinter der Lade Jahwes her, indem die Priester fortwährend in die Hörner stießen. Und sie umzogen die Stadt am zweiten Tag einmal und kehrten in das Lager zurück. So taten sie 6 Tage, und es geschah am siebten Tag, da machten sie sich früh auf, beim Aufgang der Morgenröte, und umzogen die Stadt in dieser Weise 7-mal. Nur an diesem Tag umzogen sie die Stadt 7-mal. Das ist schon einzigartig. Merken wir, wie oft hier wieder die Lade erwähnt wird? 10-mal die Lade. Die Gegenwart Gottes wird betont. 6-mal umzogen und am siebten Tag 7-mal umzogen. Die Lade Jahwes umzog die Stadt. Vers 11, die Lade Jahwes umzog die Stadt. Der Herr des Himmels und der Erde umzingelt diese Stadt. Aber er schlägt noch nicht zu. Er umzingelt sie immer wieder. Er gibt ihnen noch einmal 6 Tage Zeit. Eines Tages wird der Herr Jesus die Welt richten. Er hat gesagt, er wird die Welt richten. Warum hat er noch nicht zugeschlagen? Er gibt noch Raum zur Buße. Und es ist eine Evangelistin in der Stadt, vergessen wir nicht. Und es geschah, bitte, ja. Ich weiß nicht, sie hat ja wenigstens die Verwandten, hat sie es sagen müssen. Wenigstens den Verwandten hat sie sagen müssen, dass hier der Gott Israels, dass sie sich auf den Gott Israel stützen müssen und dass es einen Weg der Rettung gibt. Naja, jedenfalls, das Gericht wartet jetzt. Es geschah beim 7. Mal, als die Priester in die Hörner stießen, da sagte Josua zum Volk, erhebt ein Geschrei, denn Jahwe hat euch die Stadt gegeben. Und die Stadt, sie und alles, was darin ist, soll Jahwe ein Bann sein. Wie steht das in der Schlachterübersetzung? Ein Bann? Ein Verbannt sein, ja. Ein Bann, nur Rahab, die Hure soll am Leben bleiben. Hier haben wir es. Josua sagt hier ganz deutlich, dass das Volk, dass sie jetzt wissen alle im Volk, dass die Rahab verschont bleiben soll. Nur Rahab, die Hure, soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Hause sind, weil sie die Boten versteckt hat, die wir ausgesandt haben. Hier war also eine Rettungsmöglichkeit im Hause Rahabs. Ihr aber hütet euch nur vor dem Verbannten, damit ihr es nicht verbannt, damit ihr es nicht verbannt und vom Verbannten nehmt und das Lager Israels zum Bann macht und es in Trübsal bringt. Was hat es zu tun mit diesem Bann? Das wird hier fünfmal erwähnt. Der Bann über Jericho. Bann heißt Weihe, also etwas ist Gott geweiht. Inklusive die Beute, alles ist für Gott beiseite gesetzt. Der Mensch darf nichts anrühren. Alles ist verbannt in dem Sinne, dass jetzt also dass Gott gehört. 3. Mose 27, Vers 29. Alles, das als Banngelübde von jemandem bestimmt wird, darf nicht gelöst werden. Also wenn jemand ein Banngelübde macht, dann darf man das nicht loskaufen. Dann muss es getötet werden. Also zum Beispiel, er gelobt dem Herrn etwas zu geben und dann konnte man, unter gewissen Umständen konnte man das auslösen durch was anderes. Ja? Aber das nicht, das musste dem Herrn dann geopfert werden. Die Stadt, ja, und was hat es damit zu tun? Man darf hier nicht, oder man sollte hier beachten, die Stadt Jericho war der Erstling. Das war die Grenzstadt schlechthin, die erste Stadt. Der Erstling des Landes gehört in ganz besonderer Weise Gott. Das ganze Land gehört Gott, natürlich. Aber beim Erstling, bei dieser Erstlingsstadt, da hat Gott es gemacht, dass auch die Beute, alles gehört Gott. Nichts bekommen die israelitischen Soldaten. Nichts von der Beute. Alles, Israel muss lernen, das Land gehört dem Herrn und die Erstlinge der Ernte, auf die hat der Herr Anspruch. Und hier ist ein Erstling der Ernte, Ernte im Sinn von Gerichtsernte. Ja. Hier ist ein Erstling und alles gehört Gott. Das Land ist Gott geweiht. Es ist geheiligt für Gott. 3. Mose 18, Vers 24 möchte ich hier lesen. 3. Mose 18, Vers 24. Da heißt es, und bis 30, also hier ein ganzer Abschnitt. 3. Mose 18, Vers 24 bis 30. Da geht es um verunreinigt euch nicht durch dieses alles, denn durch dieses alles haben die Völker sich verunreinigt, die ich vor euch vertreibe. Und das Land wurde verunreinigt, und ich suchte seine Unreinigkeit an ihm heim, und das Land spie seine Bewohner aus. Ihr aber sollt meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, und ihr sollt nichts tun von allen diesen Gräueln, der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte weilt. Denn alle diese Gräuel haben die Leute dieses Landes getan, die vor euch da waren. Und das Land ist verunreinigt worden. Hier spricht er also im 3. Mose spricht er im Gesetzbuch so, wie wenn sie schon im Land sind. Ja? Alle diese Gräuel haben die Leute dieses Landes getan, die vor euch da waren. Und das Land ist verunreinigt worden. Also sie sollen sich jetzt nicht verunreinigen mit diesen Gräuel des Landes, Vers 28, damit das Land euch nicht ausspeie, wenn ihr es verunreinigt, so wie es das Volk ausgespien hat, das vor euch da war. Denn jeder, der einen von allen diesen Gräueln tut, die Seelen, die ihn tun, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Und ihr sollt meine Vorschriften halten, dass ihr keine der gräulichen Gebräuche ausübt, die vor euch ausgeübt worden sind und euch nicht durch diese verunreinigt. Ich bin Jahwe, euer Gott. Gott gehört dieses Land. Und dieses Land ist verunreinigt worden und es ist jetzt dem Bann verfallen. Israel, wenn sie jetzt hineinkommen in das Land, Israel kann nicht so leben wie die Völker ringsum. Also wenn die Israeliten hineinkommen, sind sie verantwortlich, ebenso heilig zu leben wie Gott. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Sonst würde er sie aus dem Mund ausspucken. Das sagt er auch in 3. Mose 18 dort. Vers 28. Das Land hat die sündigen Völker ausgespuckt. Ungenießbar für den Herrn. Wer gerettet ist, der kann nicht leben, wie er will. Es soll nicht so weit kommen, dass der Herr ihn ausspucken müsste. Ungenießbar für den Herrn. Es wird also jetzt alles, von dieser Erstlingsstadt wird alles dem Bann, es ist alles Gott verfallen, nämlich dem göttlichen Gericht, Gott geweiht. Und der richtet das. Vers 19, und alles Silber und Gold samt den kupfernen und eisernen Geräten soll Jahwe heilig sein. In den Schatz Jahwes soll es kommen. Und das Volk erhob ein Geschrei und sie stießen in die Hörner. Und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte und als das Volk ein großes Geschrei erhob, da stürzte die Mauer an ihrer Stelle ein und das Volk stieg in die Stadt hinein, jeder gerade vor sich hin, und sie nahmen die Stadt ein. Und sie verbannten, da haben wir wieder dieses Wort, sie verbannten mit der Schärfe des Schwertes alles, was in der Stadt war. Verbannt hat, sie haben es dem Herrn geheiligt, dem Herrn geweiht, und zwar durch Vernichtung geweiht. Vom Manne bis zur Frau, vom Knaben bis zum Greis, bis zu den Rindern und Schafen und Eseln, also alles, auch die Tiere, alles wird vernichtet. Und Josua sagte zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, geht in das Haus der Hure und führt die Frau und all ihre Angehörigen von dort heraus, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und all ihre Angehörigen hinaus. All ihre Familien führten sie hinaus. Also es sind doch eine ganze Schar, die hier zusammengekommen war, die sich retten ließen. Und sie ließen sie außerhalb des Lagers Israels. Ja, sie müssen außerhalb des Lagers sein, weil sie gelten noch als unrein. Später dann werden sie rein, aber jetzt gelten sie noch als unrein. Deshalb außerhalb des Lagers. Und die Stadt und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Nur das Silber und das Gold und die kupfernen und eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses Jahwes. Da haben sie offensichtlich ein Schatzhaus errichtet, wahrscheinlich ein Zelt. Also der Herr des Himmels umkreist 13 Mal die Stadt und er gibt diesen Leuten eine Zeit lang noch Raum. Und dann kommt das Gericht am Ende der Woche, so wie der Herr Jesus, der jetzt noch wartet. So ließ, Vers 25, so ließ Josua Rahab die Hure und das Haus ihres Vaters und all ihre Angehörigen am Leben. Und sie hat in der Mitte Israels gewohnt bis auf diesen Tag, weil sie die Boten versteckte, die Josua ausgesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Also für sie war das Gericht heil und der Gerichtstag ein Heilstag. Gerettet, bekehrt von den toten Götzen zu dem lebendigen Yahweh, der treu ist und sie verschont. Vers 26, und Josua schwor in jener Zeit und sagte, verflucht vor Yahweh sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt, Jericho, wieder aufbauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore aufstellen. Das heißt mit, im Sinne von um den Preis seines Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und um den Preis seines Jüngsten wird er ihre Tore aufstellen. Das hat übrigens dann tatsächlich auch der Ahab, zur Zeit Ahabs, wo ist das geschehen? Dass diese Stadt wieder aufgebaut wurde. Hat jemand die Stelle? 1. Könige 16, ist das, ja? 1. Könige 16, denke ich. Vers 34, danke. 1. Könige 16, Vers 34. In seinen Tagen, also Ahab tat mehr, um Jahwe, den Gott Israels, zu reizen, Vers 33, als alle Könige Israels. Vers 34, in seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter von Bethel, Jericho wieder auf. Mit Abiram, seinem Erstgeborenen, legte er ihren Grund und mit Segub, seinem Jüngsten, stellte er ihre Tore auf. Also hier um den Preis von Abiram, der ist gestorben und der letzte, Jüngste, als er die Tore aufstellte. Nach dem Wort Jahwes, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Sollte also nicht wieder aufgebaut werden. Jericho war natürlich eine besondere Stadt, war eine Palmenstadt. Es gab hier fruchtbare Oasen mitten in der Wüste und war für viele von daher schon eine Versuchung, diese Stadt wieder aufzubauen. Und sie wurde dann bald wieder aufgebaut und dann wurde eben sie dann wieder auch befestigt unter diesem Mann zur Zeit von Ahab. Und Jahwe war mit Josua und sein Ruf verbreitete sich durch das ganze Land. Jetzt wird Josua noch größer, nicht durch sich selbst, sondern durch das, was Gott durch ihn tut. Aber Josua bekommt einen guten Ruf und Josua kehrt aber immer wieder nach Gilgal zurück und denkt, es war die Kraft des Herrn, es war nicht meine Kraft. Sein ganzes Leben lang. Er wurde nicht stolz. Ja, soweit. Sind da noch Fragen oder Gedanken dazu? Dann würden wir noch ein bisschen weiter gehen. Das nächste ist Ai. Ai, Kapitel 7 und 8. Ai liegt also noch einmal 20 Kilometer oder was entfernt von Jericho. Aber es ist die nächste Station. Zuerst die Verse 1 bis 7, muss ich jetzt hier. Verse 1 bis 7. Nein, Vers 1 bis 5. Josua 7, Vers 1 bis 5. Und die Söhne Israels begingen Untreue an dem Verbannten. Und Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabtis, des Sohnes Serachs, vom Stamm Juda, nahm von dem Verbannten. Und der Zorn Jahwes entbrannte gegen die Söhne Israels. Und Josua sandte Männer von Jericho nach Ai, das bei Beth Aven liegt, östlich von Bethel, und sagte zu ihnen: Geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Und sie kehrten zu Josua zurück und sagten ihm: Es ziehe nicht das ganze Volk hinauf, etwa 2000 Mann oder etwa 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk hin, denn sie sind wenige. Da zogen vom Volk etwa 3000 Mann dort hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und sie jagten ihnen nach vor dem Tor bis Shevarim und schlugen sie am Abhang. Da zerschmolz das Herz des Volkes, also des israelitischen Volkes, und wurde wie Wasser. Jetzt ist das Zerschmelzen auf der anderen Seite. Was interessant ist hier, Josua handelt hier, man ist sich nicht ganz sicher, wenn man das so liest. Ist man sich nicht ganz sicher, dass man sagt, ja, das ist ja nicht schlecht gewesen, was Josua getan hat. An sich, er darf ja eine Strategie verwenden. Manchmal hat der Herr ihm ganz klar gesagt, was zu tun ist, und manchmal nicht. Nun könnte man sagen, ja, hier hat er halt den Herrn nicht gefragt. Nun, das wissen wir nicht. Das steht nicht da. Er fragte den Herrn nicht, und es steht gar nichts da. Aber wir erfahren es im Nachhinein. Natürlich, dass es nicht richtig war. Aber wir können Josua das nicht ankreiden, denn das war das nächste Ziel. Josua wusste, wir müssen zum Ebal. Ebal und Ai liegt vor dem Ebal. Ai muss zuerst also eingenommen werden, dann erst kann ich zum Ebal. Und er nützt die Zeit aus, er möchte nicht allzu lang warten. Er hört auf den Rat von diesen Männern, die das ausgekundschaftet haben und ihm sagen, dass er braucht nicht so viele Leute, das ist nur eine kleine Stadt. Das Schlimme war nicht, dass Josua hier hat nicht Josua den Fehler gemacht, was diesen Krieg betrifft, sondern der Fehler lag darin, dass Achan in dem Fall Achan also sich vergangen hat und deshalb innerhalb des Volkes Israel jetzt eine Untreue war und jetzt konnte sich Gott nicht mehr zum Volk stellen. Hier war das Hauptproblem. Und Josua zerriss seine Kleider, Vers 6, und fiel vor der Lade Jahwes auf sein Angesicht. Das ist vorbildhaft. Jetzt, wo er merkt, wir haben jetzt eine Niederlage eingesteckt, jetzt geht er sofort ins Gebet, sofort in die Gegenwart Gottes und bleibt verharrt vor Gott den ganzen Tag, fiel auf sein Angesicht zur Erde bis zum Abend, er und die Ältesten von Israel. Sie warfen Staub auf ihre Häupter als Demütigung, das sind Zeichen der Buße und Demütigung, dass wenn man Staub auf das eigene Haupt streut, man will sich demütigen vor dem Herrn und zeigen, Herr, wir sind nichts, wir sind wie Staub vor dir. Und Josua sagte, ach mein Herr Jahwe, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan ziehen lassen, um uns in die Hand der Amoriter zu geben, uns zugrunde zu richten, jetzt verliert ihn aller Glaube. Oh, hätten wir es doch uns doch gefallen lassen und wären jenseits des Jordan geblieben. Das ist natürlich hier gar nicht ein schönes, glaubensfrohes, wunderbares, siegreiches Gebet. Das ist jetzt ein Gebet des Unglaubens. Bitte, mein Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel vor seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Und hören es die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Und was wirst du für deinen großen Namen tun? Hier ist wieder vorbildhaft, wie Mose, es geht ihm letztlich nicht um sich, es geht ihm um die Ehre Gottes. Geheiligt werde dein Name. Was willst du für deinen großen Namen tun? Wie Mose, das hat er von Mose gelernt. Gott an erster Stelle und es geht nur um Gott und seine Sache, sein Königreich und sein Wille. Sein Name, sein Reich und sein Wille. Also Josua verzagt. Der Fehler ist, dass Böses geduldet wurde innerhalb von Israel, das konnte er natürlich nicht wissen, aber jetzt tut er das Richtige, er wirft sich vor Gott und Gott anerkennt das und hilft ihm auf. Gott gibt ihm also genaue Anweisung, was los ist. Jahwe sagte zu Josua, steh auf, warum liegst du auf deinem Angesicht? Israel hat gesündigt und auch haben sie meinen Bund übertreten. Israel hat gesündigt und auch haben sie meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und auch haben sie von dem Verbannten genommen und auch gestohlen und es auch verheimlicht und es auch unter ihre Geräte gelegt. Ganz eine Reihe von Sünden, oder? Von dem Verbannten genommen, gesündigt, konkret nämlich von dem Verbannten genommen, gestohlen, verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt, also vergraben. Und die Söhne Israels werden vor ihren Feinden nicht bestehen können. Sie werden vor ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zum Bann geworden. Jetzt ist Israel zum Fluch, zum Bann geworden, zu etwas, was dem Gericht anheimfällt, wenn sie nicht Buße tun. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte austilgt. Ist interessant, Gott hatte dem Josua doch vorher versprochen, ich werde mit dir sein in allem, was du tun wirst und du wirst Erfolg haben und Gelingen haben, wenn du dich hältst, wenn du das Wort nicht von deinem Munde weichen lässt und wenn du nicht abweichst, weder zur Rechten noch zur Linken. Und hier sehen wir die Bedingung. Gott nimmt die Bedingung ganz ernst. Ich werde mit dir sein, aber nicht ohne Bedingung. Ich werde mit dir sein, werde dich segnen, werde dich kräftigen, werde dich stärken, werde dich von Sieg zu Sieg führen. Ich werde das tun, aber bitte dann, wenn du gehorsam bleibst, wenn du an mir bleibst und genau Acht gibst. Also wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte austilgt, dann werde ich nicht mehr mit euch sein, sagt er. Und er sagt ihm klar, was zu tun ist. Gott sagt ihm das, weil Josua das ja nicht wissen kann. Er hat es ja nicht. Er kann nicht hell sehen, aber Gott hilft dir. Und bei uns ist es auch so. Gott hilft uns, wenn wir fragen, Herr, es gibt ein Hindernis und jetzt zeig uns, was ist das Hindernis? Dann hilft uns der Herr und deckt uns die Sache auf in unserem Leben, was ihm nicht gefällt. Und dann, wir dürfen auch so beten. Ja, Herr, decke auf. Und der Herr deckt dann auf und dann sagt, schau, das musst du in Ordnung bringen, sonst kann ich nicht segnen. kann dich nicht von Sieg zu Sieg führen. Es gibt ja manche, eine Frau hat mir mal gesagt, ja, ich sollte mit ihrem Sohn reden. Und der will irgendwie mit dem Herrn leben, aber er schafft es doch nicht. Und er immer wieder fällt er hin und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ja, was soll ich mit dem Sohn reden? Das ist sehr schwierig. Und da kam mir der Gedanke, letztlich geht es wirklich darum, dass jeder für sich gründlich forschen muss, Herr, was gefällt dir eigentlich nicht an mir? Warum funktioniert es nicht bei mir, das Wandeln im Geist? Warum funktioniert es nicht bei mir? Ich merke nichts von einer Kraft des Herrn. Ich falle von Niederlage zu Niederlage und es geht nichts weiter. Warum funktioniert das nicht? Ja? Es gibt Dinge in deinem Leben, die du einfach festhältst. Du bist gar nicht richtig. Es gibt Dinge in deinem Leben, wo du ganz klar weißt, dass so du willst festhalten an deinem eigenen Starrsinn, an dem eigenen Ich, in irgendeinem Punkt. Und wenn jemand nur von ein paar Minuten am Tag die Bibel liest und er meint, das müsste eigentlich schon reichen, dann darf er sich nicht wundern. Den ganzen Tag lebt er für sich und denkt dann nur an sich und an die weltlichen Dinge und ein paar Minuten denkt er an Gott und dann darf er sich nicht wundern, wenn er nicht weiß, was es heißt, im Geist zu wandeln und in der Abhängigkeit vom Herrn zu leben. Und dann, wenn dann keine Kraft da ist, wenn die Versuchung kommt. Also das ist mir da bewusst geworden. Und hier ist jetzt das Prinzip, der Herr ist deshalb nicht dabei und die Kraft ist nicht da, weil hier Sünde geduldet wird. Der Herr hilft dem Josua, das aufzudecken, Vers 13, steh auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch auf morgen, denn so spricht Jahwe, der Gott Israels, ein Bann ist in deiner Mitte. Also wie ein Fluch, wie etwas Geweihtes, was der Herr richten muss, ist in deiner Mitte, Israel. Du wirst vor deinen Feinden nicht bestehen können, bis ihr den Bann aus eurer Mitte wegtut. Also Gott gibt ganz genaue Anweisungen, was Josua weiterzugeben hat, was er zu verkündigen hat. Vers 14, und ihr sollt am Morgen herzutreten nach euren Stämmen, und es soll geschehen, der Stamm, den Jahwe treffen wird, soll herzutreten nach den Familien. Und die Familie, die Jahwe treffen wird, soll herzutreten nach den Häusern. Und das Haus, das Jahwe treffen wird, soll herzutreten nach den Männern. Also Gott hilft dem Josua jetzt, auch in der, dass er jetzt draufkommt, wo die Ursache liegt, wo genau ist es. Ja, der Herr steht ihm bei, hier ist es wahrscheinlich das Los, das geworfen wurde, das priesterliche Los, sodass, das ist ja ein Ja-Nein-Los, und sodass man dann also feststellen konnte, ja oder nein, und dann wird es immer mehr eingeengt. Es soll geschehen, wer mit dem Bann getroffen wird, der soll mit Feuer verbrannt werden, er und alles, was er hat, denn er hat den Bund Jahwes übertreten und eine Schandtat in Israel begangen. Und Josua machte sich frühmorgens auf und ließ Israel herzutreten nach seinen Stämmen. Und es wurde getroffen, der Stamm Juda. Und er ließ die Familie Judas herzutreten, und es traf die Familie der Sachiter. Und er ließ die Familie der Sachiter herzutreten nach den Männern, und es wurde getroffen, Sabti. Und er ließ sein Haus herzutreten nach den Männern. Und es wurde getroffen Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabtis, des Sohnes Serachs vom Stamme Juda. Man muss sich vorstellen, der Mann, es engt sich immer mehr ein. Aber er bekennt nicht. Er denkt sich, ja, hoffentlich trifft es den anderen. Es wird immer enger. Sein Stamm, seine Sippe, seine Großfamilie und dann seine Familie. Er sagt nichts. Und Josua sagte zu Achan, mein Sohn, bitte gib Jahwe dem Gott Israels Ehre. Hier ist im Hebräischen dieses Bitte. Das ist so ein Anhängsel beim Verb. Das wird oft mit Doch übersetzt. Aber man darf auch, man könnte das auch mit Bitte übersetzen. So gib doch bitte, oder so bitte gib jetzt Gott dem Israel, gib Jahwe dem Gott Israels Ehre und bekenne ihm Lob, das heißt, gib ihm Lob, gib ihm die Ehre, gib ihm den Ruhm, der ihm gebührt, und tue mir kund, was du getan hast, verhehle es mir nicht. Und Achan antwortete Josua und sagte, ja, ich habe gegen Jahwe, den Gott Israels, gesündigt. Jetzt ist das Bekenntnis zu spät. Das ist ein Sündenbekenntnis, das zu spät kommt. Jetzt ist das ist ja kein Bekenntnis, wenn man dann eigentlich schon getroffen wurde oder schon aufgedeckt. Das hilft jetzt nichts mehr. Und Achan antwortete Josua und sagte, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israel, gegen Jahwe, den Gott Israels, gesündigt und so habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Sinear, das ist die babylonische Gegend oder babylonisch, und 200 Schekel Silber und eine goldene Stange, 50 Schekel ihr Gewicht, und mich gelüstete danach, und ich nahm sie, und siehe, sie sind im Inneren meines Zeltes in der Erde vergraben. Ein Schekel, jetzt habe ich nicht mehr im Sinn, wie viel das ist das 10 Gramm? Dann wären das 2000 Gramm, wären 2 Kilo Gold, Silber, 2 Kilo Silber und eine Goldstange. Eine Goldstange, die ein halbes Kilo wiegt, halbes Kilo Gold. Und mich gelüstete danach und ich nahm sie. Wie viel ist ein Schekel? Hat jemand nachgeschaut? Zwölf Gramm. Also ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr als ein halbes Kilo Gold und 2 Kilo Silber. Mich gelüstete danach und ich nahm sie und siehe, sie sind im Inneren meines Zeltes in der Erde vergraben und das Silber darunter. Ja, Josua sandte Boten hin und sie liefen zum Zelt und siehe, es war in seinem Zelt vergraben und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Innern des Zeltes. Die ganze Familie hat gewusst. Es ist nicht so, dass das kann nicht so verborgen sein, wenn man so viel vergräbt. Josua sandte Boten hin und sie liefen zum Zelt und siehe, er war in seinem Zelt vergraben und das Silber darunter, Vers 23. Und sie nahmen es aus dem Inneren des Zeltes und brachten es zu Josua und allen Söhnen Israels und sie legten es vor Jahwe hin. Da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, und das Silber und den Mantel und die goldene Stange und seine Söhne und seine Töchter und seine Rinder und seine Esel und sein Kleinvieh und sein Zelt und alles, was er hatte. Und sie brachten sie hinauf in das Tal Achor. Und Josua sagte, wie hast du uns in Trübsal gebracht? Achor ist Trübsal. Jahwe wird dich in Trübsal bringen an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn und sie verbrannten sie mit Feuer und bewarfen sie mit Steinen und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihn, der bis auf diesen Tag da ist, also ein Gedenkmal. Und Jahwe wandte sich von der Glut seines Zornes und darum gab man jenem Ort den Namen Tal Achor bis auf diesen Tag. Das Tal der Trübsal. Unglück, auch übersetzt. Also etwas, was einen sehr stark betrübt. Betrübnis. Die Stadt war geheiligt dem Herrn, alles, alle Beute war geheiligt dem Herrn. Achan war nicht einverstanden mit Gott in seinem Urteil, oder? Achan dachte sich, nein, dass wir uns nichts nehmen dürfen, da bin ich anderer Meinung. War nicht einverstanden mit dem Urteil Gottes und so schlimm ist es ja nicht. Das hört man ja heute auch oft, so schlimm ist es ja nicht. Man ist nicht einverstanden mit der Meinung, die Gott hat, so schlimm ist es ja nicht. Und hier haben wir wieder das Wesen von Sünde. Ich möchte die Gaben Gottes haben, aber ihn will ich nicht. Ich kümmere mich nicht um ihn, was er sagt, was er anordnet. Ich möchte seine Gaben, die Beute. Ich möchte das genießen in Unabhängigkeit von ihm. Und er sagt selber, ich sah und es gelüstete mich und ich nahm. Da haben wir wieder diesen Dreischritt, den wir öfters haben in der Schrift. Ich sah, es gelüstete mich und ich nahm, haben wir auch in 1. Mose 3 bei Eva, sie sah, dass das gut zu essen war, also dass diese, das war schön, schön anzusehen und eine Lust für die Augen. Und es macht weise, es macht klug. 1. Mose 3, Vers 6. Gut zur Speise, eine Lust für die Augen und begehrenswert, Einsicht zu geben. Das sind diese drei Dinge, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. 1. Johannes 2,15. Und sie nahm, oder? Sie sah, es gelüstete sie und sie nahm. Hier auch. Die wichtige Lektion hier, wenn wir ins Reich Gottes kommen und wenn wir das Ziel erreichen wollen und Sieg haben wollen über unsere Feinde, dann müssen wir Gott über seine Meinung, müssen wir mit Gott übereinstimmen, mit Gottes Meinung über Sünde und über die Ernsthaftigkeit von Sünde. Da müssen wir die Sünde auch hassen, so wie er die Sünde hasst. Ein Bruder hat mal gesagt, vielleicht hat der Herr die Israeliten deshalb so oft herumziehen lassen um Jericho, damit sie so richtig Hass kriegen auf die Feinde. Ich weiß nicht, ob er recht hat. Aber Achan nahm das nicht ernst, was Gott gesagt hat. Jemand hat von einem Gebannten genommen und Israel ins Unglück gestürzt. Unglück, Betrübnis, Traurigkeit. Nun, diese zweite Schlacht ist also verloren, die Schlacht gegen Ai ist verloren. Nun, damit ist aber noch nicht alles verloren. Man kann als Christ, es kann vorkommen, dass man mal eine Schlacht verliert. Josua hatte hier auch das gar nicht wissen können, dass hier Sünde im Volk ist, hat eine Schlacht verloren, aber der Krieg, der wurde dennoch gewonnen, schlussendlich. Das Leben besteht nicht nur aus einer einzigen Schlacht, zum Glück nicht, sondern es ist ein langer Feldzug. Aber man muss vorsichtig sein, man muss gründlich vorgehen, denn die Sünde, die breitet sich aus wie Krebs und wenn man nichts tut, dann wird es einen umbringen mit der Zeit. Dann werden Niederlage und Niederlage werden dann gehäuft, bis es einen umbringt. Also Achans Bestrafung, wir haben hier bei unserer Gliederung Achans Untreue, Vers 1 bis 5 und dann Achans Bestrafung, Verse 6 bis 26. Er hat nicht bekannt, er hat seine Sünde nicht bekannt, aber bekennen musste er dann trotzdem. Nun war es zu spät. Es war sehr unweise. Er hätte es ganz schnell bekennen sollen. Und es war noch etwas sehr unweise. Denn als sie dann das nächste Mal gegen Ai kämpfen, wer bekommt die Beute? Wer bekommt die Beute, als sie beim zweiten Mal gegen Ai kämpfen? Also gegen Jericho, da haben sie keine Beute bekommen. Aber genau, jeder bekommt die Beute in Ai. Er hätte nur ein paar Tage warten müssen. Und er hätte alle Beute sich nehmen können, was er wollen hätte. Sehr unweise. Der Herr hätte ihnen gerne gegeben. Aber hier wollte der Herr den Gehorsam. Es sind manchmal nur ganz kleine Sachen. Ganz kleine Dinge in unserem Leben. Der Herr sagt nein. Und jetzt ist die Prüfung. Willst du auch sagen nein? Später kriegst du noch viel mehr. Aber jetzt will der Herr nein, bitte.
Werde die Bestrafung bei einem Bekenntnis der Wandel der Aufrufung machen?
Was geschehen wäre, weiß ich nicht. Es müsste natürlich, in dem Fall hat ja der Herr schon von vornherein gesagt, dass was zu geschehen hat. Da hat ja Gott vorher schon gesagt, oder? Dass sie das Verbannte verbrennen müssen, also auch den Sünder in dem Fall verbrennen müssen. hat Gott schon angekündigt. Ich weiß es nicht, aber bei uns ist es so, für uns, die Lektion für uns ist wichtig. Wir können schnell bekennen, und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns. Aber hier weiß ich nicht, ob sich das jetzt geändert hätte. So wie es aussieht, nicht. Aber für uns gilt, wenn wir uns selber richten, dann werden wir nicht gerichtet. Das ist 1. Korinther 11, Vers 31 und 32. Wenn wir uns selber richten oder bei ihnen beurteilen, würden wir nicht ein Strafurteil bekommen. Bekommen wir aber ein Strafurteil, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mitsamt der Welt verurteilt werden. Gott züchtigt. Das war 1. Korinther 11, Vers 31 und 32. Die Lektion hier, die praktische Lektion, wer mit Gott leben will, darf Sünde nicht verniedlichen, muss sie so ernst nehmen, wie Gott er sie ernst nimmt, und die Gebote so ernst nehmen, wie Gott sie nimmt. Und das Böse muss sofort ausgerottet werden. Das Böse darf nicht geduldet werden. Kein Waffenstillstand mit dem Feind. Und kein Übergehen von irgendwelchen Vergehungen. Also von daher, Herr, deck auf, was dir nicht gefällt. Das dürfen wir auch schon so beten. Deck auf, was dir nicht gefällt. Und wenn uns der Herr dann so viel zeigt, dass wir ganz verzagt werden, dann können wir ja dann beten, Herr, und jetzt zeigen wir wieder, wie herrlich der Herr Jesus ist, dass ich wieder Mut bekomme. Das gibt es ja auch, dass der Herr uns so zeigt, oh mein, bei dir ist gar nichts zu holen. Und dann ist man so verzagt, aber es ist ja gesund, weil es ist ja wirklich nichts zu holen. Wir sind ja von einem, unser Rohmaterial, aus dem wir geschnitzt sind, das ist sehr schlecht. Und es ist gut, diese Ernüchterung zu wissen, ich bin für jede Sünde fähig, die man überhaupt nur auf dieser Welt tun kann. Zu jeder Sünde bin ich fähig, so wie ich hier sitze. Und das ist ernüchternd. Möge der Herr uns bewahren. Und wie beten wir im Vater unser? Führe uns nicht in Versuchung. Damit zeigen wir, Herr, lass nicht zu, dass ich in eine Situation komme, in der ich versucht werde. Denn ich weiß, ich bin sehr leicht versuchlich. Und wenn ich schon so weit käme, dann bitte stärk mich vorher und gib mir Gnade, dass ich vorbereitet bin. Ja. Hier war die Sünde Habsucht, oder? Habsucht. Ich möchte haben. Haben wollen, das ist die Lust der Augen. Man sieht etwas und möchte das haben. Dann wollen wir mal hier einen Schlussstrich ziehen, vorläufig.